Wie wär's mit Lost Boys?
Nee. Okay. Interview mit einem Vampir.
Du hast den Film gesehen, das wird hart eine Stunde lang.
Twilight.
Bis ich kotze.
Point taken.
In den Morgengrauen, wenn es sein muss.
Warte, lass mal überlegen.
Queen of the Damned.
Wir sind uns einig.
Ab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Ihr hört uns im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4, in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8 sowie bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unseren anderen Sendungen findet ihr auf take42.de. Und damit nochmal willkommen zu unserer kleinen Ménage à trois. Wir sind
Andi
und Marco und die dritte im Bunde ist heute der Film Queen of the Damned.
Mhm.
Und jetzt du.
Ja, wie sind wir auf den Film gekommen? Wir haben es gerade eben schon mal so ein bisschen hergeleitet.
Ja.
Also Queen of the Damned ist tatsächlich kein so praller Film. Also so viel gebe ich schon mal vorne weg.
Dazu sage ich gleich was. Okay. Dazu sage ich gleich was.
Aber der Film hat einen richtig coolen Soundtrack. Der besteht nämlich fast ausschließlich aus New Metal. Nicht New, sondern New Metal. Also sprich sowas wie Disturbed, Static X, Marilyn Manson. Und das Ganze ist geschrieben von Jonathan Davis, besser bekannt als Jay Devil oder Frontmann der Band Korn. Und ja, der hat da eine ziemlich coole Sache, also ein ziemlich cooles Projekt mit ins Leben gerufen. Also es war sein erstes abseits der Band. Und du willst jetzt nachher was über den Film noch erzählen, deswegen greife ich da jetzt mal nicht zu vorneweg. Auf jeden Fall, er hat die Musik geschrieben, die in dem Film von den Charakteren performt wird. Das gehört dazu zum Storyplot, deswegen jetzt erstmal ein Stück da draus, oder willst du?
Mach ruhig.
Okay.
Ich spiele erstmal was.
Dann hauen wir jetzt einmal vorne weg die Musik, damit ihr wisst, was euch in dieser Stunde erwartet. Das ist der Song Not Meant For Me, gesungen von Wayne Static von der Band Static X.
Wobei man ja sagen muss, das ist noch eins der langsamen, leichteren Lieder des Soundtracks.
Ja, wir steigen ja auch ein.
Genau. Wir haben uns jetzt mal überlegt, so, wie können wir den Film am besten beschreiben? Und ich habe mir überlegt, so guter Vampir gegen bösen Vampir, extrovertierter Vampir gegen eher introvertierter.
Traditionell gegen modern.
Vampir-Queen gegen den Rest der Vampire.
Ja.
Irgendwie passt alles.
Alle bitchen so ein bisschen rum.
Ja.
Alle sind so ein bisschen weinerlich.
Ja. Ja. Also Lestat, den wir schon aus einem anderen Vampirfilm kennen, dazu später aber auch nochmal mehr, ist, Achtung, Vampir, aber auch Leadsänger einer Band, Akasha, Königin der Vampire, zu der kommen wir danach auch nochmal, wird auf ihn aufmerksam und nimmt ihn zum Mann / König / Bitch, Untertan. Plan ist irgendwie, dass alle Vampire, also alle anderen Vampire, die böse Vampirkönigin daran hindern wollen, die Menschheit zu unterwerfen, also greifen am Ende des Films alle die Königin an, trinken ihr Blut und saugen ihr damit quasi die, ich will sagen, Lebensenergie raus. Also die saugen die Frau leer.
Schön den Plot erklärt, einfach mal mit dem Ende anfangen.
Ja, aber viel mehr
gibt der Film nicht her, ich weiß.
Ja. Also die trinken die Akasha leer, damit wir die wieder zur Steinfigur, das war sie vorher schon.
Doch.
Nein,
doch.
War sie keine Steinfigur?
Sie war eine Steinfigur, sie wird leergesogen.
Sie war eine Steinfigur.
Sie stirbt dann, Asche, Gedöns, und die andere übernimmt ja ihr Evil Blood und wird dann zur neuen Steinstatue.
Ach so, stimmt. Ja,
ich habe gestern echt nochmal geguckt. Also,
okay, du hast recht. Ja,
danke.
Ja, bei mir schon eine Weile her. Am Ende sind alle Vampire glücklich.
Die überleben.
Bis auf die Knie.
Die unüberleben.
Okay. Die
untot überleben.
Ja. Die noch da sind.
Danke.
Es ist schwierig, ne? Weil das ist ja ein bisschen, also ja.
Ja.
Ja. Also wir persönlich nehmen den Film auch nicht so ernst, der Film, und das ist leider so, und so, das ist, man merkt es halt auch, weil der Film versucht, sich ernst zu nehmen, scheitert daran aber, ist an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen schlecht.
Also, nimm das bisschen weg.
Ja.
Also er ist nicht durchgehend schlecht, aber nee, stellenweise echt schlecht.
Also die Story ist gut, die Schauspieler sind auch gut, aber... Also ne, das ist so eine 3-, man hat sich stets bemüht.
Ja,
ja. Aber geiler Soundtrack und deswegen sind wir hier. Und dann.
Genau, also ich glaube, bei diesem, also ich glaube, das wird heute eine Bashing-Folge. Also wir können gerne auf dem Niveau weitermachen.
Ja.
Ich habe Spaß.
Ja.
Also wir heben das Niveau jetzt ein bisschen, indem wir nochmal über die Musik reden. Geschrieben, wie eben schon mal gesagt, von Jonathan Davis, Frontmann von Korn. Der hat diese 4 Songs, die halt eben performt werden, auch das schon gesagt, geschrieben. Ursprünglicher Plan war, dass er sie eben auch singt, also zumindest für das Soundtrack-Album. Da hatte aber dann irgendwie das Plattenlabel von Korn was dagegen. Plattenlabel war Sony, und warum hatten die was dagegen? Weil das Album von Warner Music produziert wurde, weil der Film halt eben auch von Warner ist. Da gab es dann einfach einen Vertrag, der gute Mann darf darauf nicht singen. Was haben sie gemacht? Er hat die Songs trotzdem geschrieben und hat dann so seine Kumpels aus der damals gerade mehr oder weniger Mainstream werdenden New-Metal-Bewegung oder New-Metal-Branche, Szene, aus der New-Metal-Szene hat gefragt, ob die das nicht übernehmen wollen, also den Gesang. Und so hat er halt Marilyn Manson, Chester Bennington von Linkin Park, David Draymond von Disturbed, Wayne Static, haben wir eben schon gehört, von Static X, und Jay Gordon von Orgy dazu bewegen können, halt seine Songs zu singen. Und auf dem Album klingt das halt richtig gut. Im Film übrigens auch, aber da singt halt jemand anders. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal Marilyn Manson, oder?
Ja.
Weil danach kann ich was zu ihm sagen. Wir können den Film weiter bashen.
Ja,
klingt aber gut. Aber jetzt so.
Machen wir erstmal bitte Musik.
Okay. Marilyn Manson, Redeemer. Ja. Also passt perfekt in den Soundtrack. Und hast du schon gesagt, von wann der Film ist? Nee. Der Film, der ist ja von 2002. Und im gleichen Jahr ist auch ein anderer Horrorfilm erschienen, nämlich Resident Evil. Erinnerst dich? Dunkel.
Ja.
Und Marilyn Manson war dann quasi in 2 Horrorfilmen im gleichen Jahr musikalisch vertreten, denn in Resident Evil hat er ja den kompletten Soundtrack wirklich geschrieben. Hier hat er halt nur einmal, also bei Queen of Damned hat er nur einmal gesungen, aber immerhin, er war kurz mal oder für ein Jahr in 2 Filmen vertreten, die dann auch Genre ja, erfolgreich waren, sage ich jetzt mal. Und seiner Karriere wahrscheinlich auch nicht geschadet hat. Oder haben.
Geschadet hätte haben können.
Boah, nehme ich.
Hat nicht.
Ja, und er gehört mittlerweile zu den alten Herren des Metals. Weißt du, seit wann der schon auf dem Markt ist?
Also ich glaube, dann Anfang der 90er, oder?
Ja, Mitte 90er. Also ja. Der 1994 war sein erstes Album. Sein bislang letztes war von 2020. Das war das Album We Are Chaos. Und seitdem ist es halt musikalisch ruhig geworden. Also macht gerade eher auf sich aufmerksam, oder andere machen auf ihn aufmerksam durch Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Aber auch da 19 Monate Ermittlungen, und es gibt noch keinen ausreichenden Beweis für irgendeine Verurteilung oder für eine tatsächlich echte Klageerhebung. Deswegen, aber ich könnte mir vorstellen, das nimmt gerade ein bisschen seine Zeit in Anspruch. Und naja, ohne Anklage wollen wir da auch nicht weiter drauf eingehen. Im Zweifelsfall waren wir eh nicht dabei. So, du.
Genau. Aaliyah ist eine R&B-Sängerin und spielt im Film die Königin Akasha. Auch wenn sie den Top-Credit bekam, erscheint sie im Film erst nach knapp 50 Minuten, hat alles in allem auch nur 26 Minuten Screentime. Wurde 1979 in Brooklyn geboren und hat einen älteren Bruder, das wird nochmal interessant, deswegen erwähne ich den. Sie war ja auch schon vor dem Film als Sängerin bekannt und ihre größten Hits waren zum Beispiel Try Again aus dem Film Romeo Must Die, der ist von 2001. Da hat sie auch an der Seite von Jet Li mitgespielt. Eine ihrer größten Auszeichnungen ist die Oscar-Nominierung ihres Songs Journey to the Past von 1997 aus dem Zeichentrickfilm Anastasia. So.
Sehr, übrigens sehr lohnenswert.
Ja, also schön, ist toll. Ist
ein
toll,
schön,
ist
ein schöner Film. Genau, schönes Musical, schöner Film.
Ja. Dreharbeiten zu Queen of the Damned oder halt dem deutschen Königin der Verdammten war ja bereits abgeschlossen, hätten noch ein paar Nachsynchro-Jobs machen, war noch offen. Und sie war mitten in den Dreharbeiten zu Matrix Reloaded und Matrix Revolutions, flog aber dann für ein Musikvideo auf die Bahamas. Und auf dem Weg zurück kam sie und weitere 6 Insassen bei einem Flugzeugabsturz einer kleinen Cessna ums Leben. Wie sich im Nachlauf herausgestellt hat, war die Maschine überladen. Sie hob ab und ist, glaube ich, eine Minute nach dem Start direkt wieder abgestürzt.
Dinge, die Welt nicht braucht.
Ja, genau. Wie gesagt, die Nachsynchronisation war noch nicht abgeschlossen. Das übernahm dann ihr Bruder. Die haben wohl eine recht ähnliche Stimme und sie spricht ja auch im Film eher tief, also hat das dann wohl gepasst. Und ihre Rolle in Matrix wurde dann von Nona Gay übernommen, beziehungsweise wurde alles neu gedreht. War mit einer der Gründe, warum der zweite Matrix erst mit ein paar Monaten Verspätung oder Verzug in die Kinos kam.
Und um da nochmal auf den Film, nochmal auf das Film-Bashing zurückzukommen, Alia ist nicht wirklich gut mit den Zähnen klargekommen. Also ich hab den...
Das sieht man auch so ein bisschen.
Ja, also man sieht's, aber ich finde, man hört's auch. Also sie spricht wirklich so, als hätte... Also nicht als hätte sie, sondern... Also man hört, dass sie einen Fremdkörper im Mund hat mit diesem Gebiss. Also sie geht nur ein bisschen überbichig.
Du meinst, das ist die erste nuschelnde Vampirin?
Ja, nicht nuschel... Ja... Sag mal so, wenn du so die ersten Folgen von Deep Space Nine guckst und du hörst Quark, den Ferengi, ungefähr so hatte ich ja angehört. Schon ein bisschen speichelfördernd und ich weiß nicht, was ich da so hinter deinen Lippen vor meinen Schäden habe.
Okay.
deswegen, also es ist echt eine etwas undankbare Rolle für sie. Also,
deswegen, 3- stets bemüht.
Ja, ich glaube noch nicht mal, dass sie was dafür konnte. Ich weiß nicht. Über ihre Stimme ist jeder Zweifel erhaben, aber ich glaube, schauspielerisch wäre da nicht mehr viel gekommen. Also ich wundere mich sowieso, dass sie so omnipräsent in der Zeit war. Also dass sie da in Matrix dann noch diese Rollen bekommen hat. Ich meine, sie war so auf dem Weg, so den Status zu bekommen, was heute eine Rihanna hat, aber weiß nicht.
Ja, also ich weiß nicht, wer auf die Idee kam mit der schauspielerischen Karriere. Also wie gesagt, musikalisch, klar, ist ja auch alles auch da über den Zweifel erhaben. Warum sie jetzt auch für Filme gehypt wurde, keine Ahnung, aber war dann so.
Interessanterweise, sie hat keinen Song für den Film bekommen.
Stimmt, ja.
Weil nicht ihr Genre. Es war wirklich geplant, dass sie mit es war wirklich geplant, dass sie mit Jay Devil ein Duett aufnimmt, wozu es dann halt eben nicht gekommen ist. Also es hätte auch nichts mit dem Film zu tun gehabt, aber ist eine Idee gewesen, die während des Projekts entstanden ist. Gut, und du hast jetzt über Alia gesprochen, wir haben keine Musik von Alia im Film, deswegen würde ich sagen, bisschen Score und dann sage ich was dazu.
Genau.
Ja, also es ist ein Nu Metal Soundtrack, aber wie jeder Film gibt es halt eben auch Score. Ihr habt es gehört, es ist relativ straightforward. Es ist ein bisschen Streicher, ein bisschen Bläser, also ein bisschen atmosphärisch angehaucht, ein bisschen Synthi, also nichts Besonderes. Haut so in ziemlich jedes Horror-Klischee rein, was man irgendwie so bei einem Vampirfilm erwartet. Produziert wurde das Ganze von Richard Gibbs. Also Jay Devil hat auch diesen Score geschrieben, keine Frage. Also der hat sich da halt von seinem Bereich weit entfernt. Aber Richard Gibbs ist halt dann doch etwas bewanderter in diesem orchestralen Bereich. Der ist übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit irgendeinem von den Bee Gees.
Ich wollte fragen, ja, okay.
Weil Gibb. Ah, ne? Okay, also, ja. Aber ich habe sicherheitshalber nochmal nachgeguckt und nein, kein Bee Gee.
Kein Bee Gee.
Bee Gee.
Aber eine Alia. Nee, egal.
Weiter. Ich habe die Zähne im Mund.
Und du hast die Haare schön.
Ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz. Es ist einfach zu warm heute.
Also ich freue mich, dass wir wieder im Studio sitzen.
Ja, das sagst du jede zweite Folge.
Weil ich jede zweite Folge im Studio bin.
Also Richard Gibbs, er hat einen kleinen, aber feinen Beitrag zur Popkultur beigetragen. Also die nennenswertesten Filme sind halt eben wirklich 28 Days oder Big Mama's House. Also ja, seichte Unterhaltung eben. Wo er aber seinen Stempel dann doch aufgedrückt hat, er war der musikalische Produzent der ersten Staffel der Simpsons.
Oho,
hat man vielleicht schon mal gehört. Und er war verantwortlich für die musikalische Leitung für Battlestar Galactica. Du erinnerst dich,
wir hatten
da auch mal drüber gesprochen. Der Name kam mir nämlich bekannt vor. Ich glaube, da habe ich nämlich auch nachgeguckt, ob er zu den Bee Gees gehört. Und auch da habe ich gesagt, nee, ist er nicht. Egal, da haben wir jetzt was zu gehört. Erzähl jetzt doch mal.
Dann kommen wir mal zum zweiten, also zum Hauptdarsteller, Stuart Townsend.
Der Marco hat nämlich gerade sein Handy zur Hand genommen. Ich weiß nicht, ob ihm langweilig war.
Nein, ich wollte gucken, wie der eine Regisseur heißt.
Okay.
Stuart Townsend, 1972 in Dublin geboren und so mit einer seiner größten Erfolge ist dann, andersrum, er wurde dem größeren Publikum 1997 mit dem Film Shooting Fish bekannt. Da hat er an der Seite von Kate Beckinsale gespielt. So richtig kam die Karriere aber nie in Fahrt, auch wenn er immer wieder gute Filme gemacht hat, aber halt auch die eher unbekannt geblieben sind. Mir fällt da zum Beispiel also 24 Stunden Angst ein Film von 2002, Charlize Theron, Kevin Bacon, Courtney Love, wirklich toller Film, aber leider halt nicht erfolgreich und irgendwie komplett an den Leuten vorbei. Also wie gesagt, der ist immer so, ja, der hängt in der Karriere fest, ist meistens so Gastauftritte, Schauspieler, hat vielleicht mal eine Serie, die aber nicht über eine Erstelstaffel hinauskommt. Also so ein bisschen, ich will nicht sagen schade, aber halt verschwendetes Talent, sagen wir es mal so. Er war von 2001 bis 2009 mit Charlize Theron zusammen, die er am Set von 24 Stunden Angst kennengelernt hat. Und weil ihm offensichtlich langweilig war zwischendurch, hat er mal 2007 versucht, mal ein Drehbuch zu schreiben, das Ganze zu produzieren und auch Regie zu führen. Und weil mir ja keine Herausforderung groß genug ist, macht man das mal alles zusammen in einem Film. Und wenn dann der Druck noch nicht hoch genug ist, dann holt man sich halt Charlize Theron rein. Gut, das war jetzt nicht wirklich schwer, die waren zusammen. Aber halt auch Leute wie Woody Harrelson oder Ray Liotta hat man mal als Star verpflichtet. Und in der Nebenrolle gibt es noch Channing Tatum, aber das ist, also der Film heißt Battle in Seattle. Das weiß nicht, ob das Reim gewollt war.
Seattle Battle
war kommerziell kein großer Erfolg, wurde aber von den Kritikern sehr gelobt. Und Stuart Townsend macht immer mal wieder so eine Gastrolle. Also wenn man bei IMDb mal guckt, der macht so einmal im Jahr was und ansonsten wohnt er mit seiner Familie auf Costa Rica.
Ob die Leute von der Band Kidney Thieves auf Costa Rica leben, weiß ich jetzt nicht. Kennst du die Band Kidney Thieves?
Nein, kennst du nicht.
Diese Überleitung für diese Überleitung.
Da hast du aber ganz lang dran gearbeitet.
Ja, gehöre ich für geschlagen, ich weiß.
Ja.
Du hörst mit Costa Rica auf, aber was soll ich daraus machen?
Es ist einen harten Cut.
Und dann wieder zurück auf die Musik zu kommen. Wir haben Score. Wir hatten jetzt das, was der Charakter Lestat mit seiner Band musiziert. Aber es gab halt auch Musik quasi aus dem Off, Hintergrundmusik, die auch aus der New Metal Band Szene kommen. Und da habe ich jetzt mal als Beispiel die Kidney Thieves rausgesucht. Also zum einen, weil die kennt kein Schwein. Zum anderen, wir haben hier nur Männerstimmen heute und das ist die einzige Nu-Metal-Band auf dem Soundtrack, die von einer Frontfrau vertreten wird, nämlich von Free Dominguez. Und ja, macht halt einen schönen, einfach einen schönen Kontrast zu der restlichen Musik. Nicht vom Stil her, aber halt eben von der Stimme. Und ja, es geht tatsächlich so ein bisschen mehr in Alternative Metal, aber für den ungeübten Hörer, denke ich mal, alles der Einheit, alles das Gleiche irgendwie. Also Marco, denke ich mal, wird da keine Einwände haben.
Nee.
Auch wenn sich die Band offiziell nie aufgelöst hat, es gab seit 2016 kein neues Album mehr. Und auf der Webseite von der Frontfrau ist auch zu lesen, dass sie tatsächlich nicht dachte, jemals wieder ein Album zu machen. Aber durch die Pandemie musste sie wohl ein paar Sachen verarbeiten und hat jetzt ein Solo-Album herausgebracht. Wen es interessiert, der kann mal auf freedominguez.com gucken. Da kann man sich das Ding für 10 Euro bestellen. Ich habe es gemacht. Das ist auch ein cooles Album. Ich höre... Leg euch jetzt hier Kidney Thieves auf, Before I'm Dead.
So, wir kommen mal zur literarischen Vorlage, denn der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Anne Rice.
Und das ist selbst die Kinder da oben interessiert es gerade nicht.
Und hat einen erfolgreichen oder auch einen sehr erfolgreichen Vorgänger, nämlich Interview mit einem Vampir von Tom Cruise. Und der handelt logischerweise auch dann vom Vampir Lestat. 1994.
Stopp. Darf ich kurz mal fragen?
Nein.
Danke.
1994.
Ja. Also Interview mit einem Vampir. Ist ja dann eigentlich der zweite Teil, oder?
Nein, ist der erste.
Aber im Film wird Lestat doch quasi erst zum Vampir. Also, am Anfang des Films erwacht er ja aus seiner, keine Ahnung wie viel Jahre, Schlaf, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, gründet dann seine Band. Und dann kommt dieses Real Back, wie er zum Vampir gemacht wird von diesem... anderen Vampir.
Genau.
Und dann kommt quasi die gleiche Sequenz wie bei Interview mit einem Vampir, was Tom Cruise mit Brad Pitt dann hatte, dass er ein bisschen aufmerksam war, bla 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 bla. Wie passt das jetzt zusammen? Also wieso ist jetzt Queen of the Damned der zweite Teil vom ersten Teil?
Also vom Interview?
Jetzt pass auf.
Pass auf. Also, Queen of the Damned ist streng genommen der dritte Teil. Also das dritte Buch.
Ah, okay.
Es gibt zwischendrin noch das Buch im Deutschen Der Vampir Lestat. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie es original heißt. Und genau deswegen, also quasi im Vampir Lestat, werden dann diese Punkte besprochen, die du jetzt gerade angebracht hast. Also wie wird Lestat zum Vampir? Das wird in dem zweiten Buch besprochen. Und Queen of the Damned, die Hauptstory von Queen of the Damned, ist tatsächlich das dritte Buch. Warner hat die beiden Bücher, hauptsächlich den dritten Teil und ein bisschen was vom zweiten Teil in dem Film Queen of the Damned zusammengefasst.
Okay.
Und man hat, das war auch eine künstlerische Entscheidung von Warner, man hat halt ganz bewusst darauf verzichtet, irgendwelche Rückblende-Szenen oder sonst irgendwas aus Interview mit einem Vampir zu benutzen. Also es war eine bewusste Entscheidung des Studios.
Ja, also vom Filmstil ist es ja schon sehr unterschiedlich gewesen.
Also von daher, das macht durchaus Sinn, da keine Rückblenden oder sowas aus dem Original zu verwenden oder aus dem ersten Teil zu verwenden. Das ist übrigens auch was Anne Rice so gar nicht gefallen hat. Die hat zwar auch schon beim Interview mit dem Vampir gemeint, oh, alles doof, hat sich aber dann auch danach entschuldigt und hat, glaube ich, in der Variety so eine einseitige Entschuldigungskampagne für Tom Cruise geschaltet. Für die Verfilmung jetzt dieses dritten Buches war sie so gar nicht happy und hat irgendwann mal gemeint, sie hat den Film einmal gesehen, das langt dann auch.
Und d'accord.
Ja, also die war mit dem Film so überhaupt nicht zufrieden. Wie gesagt, hat ein bisschen Stimmung gemacht. Aber bevor wir noch ein bisschen weiter über Anne Rice reden, hat du Musik?
Hab ich. dann würde ich sagen, wir hören dann jetzt nochmal in einen der Originalsongs von Lestat rein, gesungen von David Drayman von der Band Disturbed. Der Song heißt Forsaken. Okay, gut, Disturbed dürfte neben Marilyn Manson und Linkin Park, die ich am Anfang mal erwähnt habe, noch eine der Bands sein, deren Namen man zumindest schon mal gehört hat. Marco ist jetzt mein Testobjekt. Kanntest du Disturbed vor der Sendung?
Ja.
Nicht die Musik, aber zumindest den Namen.
Also ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, ein Lied von denen kenne ich nicht. Also mir fällt jetzt kein Titel ein, aber also ja. Außer Forsaken, weil ich den Soundtrack kenne oder das Album kenne. Aber Disturbed kennt man, ja.
Ja, okay. Die Herren sind halt auch schon seit Mitte der 90er unterwegs, aber auch kein bisschen leiser geworden. Also aktuell, beziehungsweise zum Zeitpunkt dieser Sendung, um es mal diplomatisch auszusenden, falls ihr auf der Podcast-Version unterwegs seid.
Juli 2023.
Genau, danke. Hat Disturbed gerade das letzte Deutschland-Konzert der aktuellen Tour gespielt und ist bis September 2023 mit dem derzeit aktuellen Album Divisive weiter unterwegs. Ich war dieses Jahr schon auf dem einen oder anderen Konzert und also die Jungs sind tatsächlich gefragt. Also viele Leute haben gesagt, ja, Disturbed wäre für viele noch ein Highlight, wo sie auf jeden Fall dieses Jahr hingehen. Und die lassen fast jedes Festival aus, also sie sind zum Beispiel auch nicht auf Wacken. Deswegen noch gilt's, Disturbed, ein bisschen in Europa sind sie noch da und dann ab nach USA. Wenn ihr sie gesehen habt, gut für euch. Wenn nicht, habt ihr wahrscheinlich schlechte Karten. Nichtsdestotrotz.
Also keine Karten.
Genau. Gut. Ha, ich mag's, wenn du zuhörst.
Ja.
Gut, gut. Forsaken war jetzt kein Disturbed-Song, aber die Stimme von David Drayman ist sehr charakteristisch. Von daher, stilistisch passt das halt auch dazu. Was hast du jetzt noch so?
Ich sage noch mal ganz kurz was zu Anne Rice. Wie gesagt, die hat die Romanvorlage geschrieben für den Film, also auch fürs Interview für einen Vampir. Hat an sich, das war ursprünglich ganz anders geplant, die wollte ein Buch schreiben, Interview mit einem Vampir, das 1979, das war extrem erfolgreich. Und inzwischen hat sie innerhalb dieses Vampir-Universums, das sie geschaffen hat, 13 Bücher geschrieben und diverse Kurzgeschichten. Nicht alle drehen sich um Lestat, aber spielen halt alle in diesem Roman-Universum. Und wie gesagt, gerade die ersten Bücher waren alle sehr, sehr erfolgreich. Das letzte, glaube ich, ist jetzt von 2014 oder 15 oder 16. Also noch nicht so wahnsinnig alt. Genau.
Wenn ich da jetzt nochmal ein bisschen abschweifen darf. Interview mit einem Vampir ist ja schon ein cooler Film.
Ja.
Also gucke ich immer wieder mal ganz gerne. Was mich bei dem Film damals wie heute immer noch beeindruckt, ist diese junge Kirsten Dunst.
Oha, ja.
Ne, also die ist, wie alt war die zu dem Zeitpunkt? Ja, 12?
Sowas
13?
Muss.
Und ja. Die spielt diese Kind-Vampirin, die wirklich an eben hunderte von Jahre alt wird, so überzeugend, also wirklich so scheiße altklug.
Weisheit mit Löffeln gefressen.
Also Wahnsinn. Also ich musste damals wirklich gucken, ist das irgendwie eine so Michael J. Fox mäßig, hat die einfach irgendwie so einen Hormonschaden, dass sie irgendwie nicht älter wird, also nicht wächst, aber trotzdem halt irgendwie schon erwachsen ist. Nee, war echt eine echte Kinddarstellerin. Darstellerin. Und seitdem hat die bei mir auch so einen besonderen Stellenwert. Also die kann echt Schauspieler.
Die kann das, ja.
Auch wenn sie nie eine richtig große Rolle hatte, also so eine richtige Hauptrolle. Also man kennt sie zwar aus den einen oder anderen Filmen, aber da wo sie die richtigen Titelrollen hatte, das waren Flops. Und bei den anderen Rollen, wo die Filme gut waren, da spielt sie halt eher die Nebenrolle.
Leider.
Ja. Soll ich nochmal Musik oder willst du direkt weitermachen?
Mach doch mal was bis Musik, ja.
Okay, wie viel Zeit haben wir denn noch?
Ein bisschen.
Ein bisschen? Wie viel ist denn ein bisschen?
Ein paar Minuten.
Okay, wäre das jetzt der letzte Song oder
nicht? Also ich kann auch ganz schnell was dem Regisseur sagen, dann gehen wir mit dem letzten Song raus, geht auch für mich.
Ja, dann machen wir es doch so.
Gut, weil dann, ja. Regisseur ist Michael Reimer. Der wurde 1963 in Australien geboren, so richtig bekannt ist der jetzt nicht wirklich, hat aber in der Serienwelt die eine oder andere Folge gedreht, beispielsweise ein paar Folgen von Man in the High Castle, das kennt vielleicht der ein oder andere Amazon-Fan. Jessica Jones ist von ihm, also Folgen. American Horror Story hat ein paar Folgen gemacht oder auch 9 Folgen von Hannibal und jetzt schließt sich der Kreis, 23 Folgen von Battlestar Galactica. Also dann sind wir wieder beim Komponisten.
Aber schon so eher so ein typischer TV-Serien.
Ja, und auch wie gesagt, und da jetzt nicht, also das ist kein bekannter Name. Das langt ganz offensichtlich zum Leben, aber ist halt kein.
Ja gut, das sind jetzt aber keine kleinen Franchises. Also Man in the High Castle ist meiner Meinung nach ein bisschen overhyped gewesen. Also fand ich jetzt, war okay, aber ich habe es tatsächlich nicht mehr zu Ende geguckt.
Fehler.
American Horror Story ist genial. Weiß ich, ist nicht so ganz dein Ding, weil zu Horror an manchen Stellen.
Ja.
Aber auf Hannibal und Battlestar Galactica können wir uns auf jeden Fall einigen.
Ja.
Die waren, also gerade Battlestar ist ja anerkannte Science-Fiction-Klassiker mittlerweile.
Jupp.
Auch wenn es noch keine 20 Jahre alt ist.
Jupp. Mach noch ein paar Jahre hinten dran und dann passt das.
Ja. Wann war Battlestar? 2006?
Um den Dreh, ja.
Ja,
jetzt haben Mitte der 2000er.
Jetzt haben wir 23.
Also ja, dauert nicht mehr lang.
Ja, wir sind alt. Ich bin alt.
Ja, danke.
Du wirst nur älter. Ich bin, egal.
Du bist alt, ich werde besser. Außer, dass ich vergesse, wie Regisseure heißen, aber.
Mhm.
Hast du noch Musik zum Rausgehen?
Ja, habe ich. Ich will nicht aus der Sendung raus, um halt ohne Chester Bennington noch seinen Raum zu geben. Chester Bennington, Linkin Park. Also Linkin Park kennt jeder.
Ja.
Also ob er will oder nicht, ob er es mag oder nicht, aber Linkin Park
kennt man.
Linkin Park hat kein Genre begründet, aber sie haben Nu Metal wirklich aus der Nische rausgeholt und wirklich zum Mainstream gemacht.
Salonfähig gemacht, genau, ja.
Ja, also und man muss es sich halt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Linkin Park, das war, wann war das? 2001, 2002. Die sind halt innerhalb von einem Jahr von Newcomer zum Stadionfüller geworden. Also das hat davor das letzte Mal Oasis geschafft. Linkin Park hat es halt wirklich direkt mit dem Debütalbum in der gesamten westlichen Welt unter die Top 5 Alben des Jahres geschafft. Und ich glaube, dass selbst das ist Oasis nicht gelungen. Und was dann noch das Besondere daran ist, jedes weitere Album von Linkin Park war erfolgreicher als das Voralbum.
Also,
also richtig, richtig Knaller. Das haben sie bis 2017 geschafft und dann war dann halt leider der Tag, an dem Chester Bennington sich erhängt hat. Also er litt an Depressionen. Der ganze Erfolg hat ihm nicht geholfen. Diese Krankheit ist einfach scheiße. Darf man einfach nie unterschätzen und egal wie gut es von außen aussieht, selbst wenn man so einen knaller Erfolg über fast 2 Jahrzehnte schafft, auch das schützt einen nicht. Und jetzt gibt es aber den jungen, frischen Chester, der diesen Song grob ein Jahr vor dem zweiten Album von Linkin Park veröffentlicht hat, beziehungsweise nicht veröffentlicht hat, sondern aufgenommen hat, weil es ist ja nicht seiner, sondern einfach nur seine Stimme. Das ist Chester Bennington System. Und ich glaube, wir müssen uns verabschieden. Ne?
Damit sind wir durch für diese Folge, ganz genau. Wir sind
Andi
und Marco, zusammen sind wir Take 42 und sind in 4 Wochen wieder da.
Ihr könnt uns noch auf Spotify hören oder als Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Alle unsere Folgen sind dort mehr oder weniger vertreten, mit oder ohne Musik, was ihr wollt. Ansonsten dann halt bis nächsten Monat. Tschüss.
Tschüss.